Vater im Himmel, wir danken dir, dass du unser lebendiger und treuer Gott bist. Du stehst über unserem Leben, du stehst über der ganzen Schöpfung, du warst von Anfang an und du wirst immer da sein. Danke, dass du uns geschaffen hast und danke, dass du willst, dass wir in Gemeinschaft mit dir leben. In Einheit mit dir, danke, dass du unser Leben leiten und führen willst. Wir wollen dir auch danken, dass du uns diese Zeit auf dieser Erde gegeben hast und möchten dich bitten, dass du uns leitest, dass wir zu deiner Ehre leben, dass wir an deiner Hand leben, unter deinem Schutz, unter deiner Gegenwart. Danke für diesen Morgen, dass wir gemeinsam singen können, dich loben können und bitten dich auch, dass du jetzt zu uns redest durch dein Wort, das du uns gegeben hast. Danke, dass du gegenwärtig bist. Amen. Mein Text heute Morgen ist aus Johannes 14. Ich musste ja, um in Äthiopien wieder arbeiten zu können, einige Kurse machen, um ein theologisches Zertifikat zu erwerben. Und dazu gehörten auch Sachen aus dem Neuen Testament. Und in dieser Zeit bin ich auf diesen Text gestoßen und möchte davon euch einige Gedanken weitergeben, die mich so angesprochen haben. Ich lese Johannes 14, Vers 1 bis 12. Habt keine Angst. Vertraut auf Gott und vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voran, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Ihr wisst ja, wohin ich gehe und wie ihr dorthin kommen könnt. Nein, Herr, wir wissen nicht, sagte Thomas. Wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie können wir da den Weg kennen? Jesus sagt zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philipp sagte, Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Jesus erwiderte, Philippus, weißt du denn nach all der Zeit, die ich bei euch war, noch immer nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Warum verlangst du noch, ihn zu sehen? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, stammen ja nicht von mir, sondern der Vater, der in mir lebt, wirkt durch mich. Glaubt doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Oder glaubt wenigstens aufgrund von dem, was ich getan habe. Ja, bis dahin. Mein Thema heute ist Zuversicht. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht wie mir. Manchmal, wenn ich Nachrichten höre oder höre, was um mich herum so los ist, dann mag ich einfach gar nichts mehr hören. Es gibt so viel Negatives, es gibt so viele Probleme, es gibt so viele Krisen. Eine Sache wird immer, es wird alles immer schlechter. Man weiß gar nicht mehr, wie man Dinge lösen soll. Es gibt auch niemanden, der richtig Lösungen vorschlagen kann. Und dann irgendwie wird man einfach so mutlos und mag gar nicht mehr über Dinge nachdenken. Und ich glaube, dass die Jünger hier in dieser Situation, dass es ihnen so ähnlich ging. Das ist ja der Punkt, wo Jesus mit ihnen beim letzten Abendmahl ist. Sie feiern das Abendmahl zusammen und Jesus spricht mit ihnen. Und Jesus hat ihnen an dieser Stelle und auch schon vorher gesagt, dass er sterben wird. Er hat ihnen gesagt, dass einer der 12 ihnen verraten wird. Er hat mit Petrus hier gesprochen, dass Petrus ihn verleugnet wird. Jesus redet davon, dass die Nacht kommt, dass die Dunkelheit kommt. Er redet davon, dass alle Jünger ihn verlassen. Und ich glaube, dass so an diesem Punkt die Welt der Jünger so ein bisschen am Zusammenbrechen war. Ich weiß nicht, was die Jünger sich erträumt hatten. Sie waren ja jetzt 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Ich weiß nicht, was sie so Vorstellungen hatten, dass es immer so weitergeht, dass sie 10 Jahre noch weiter so arbeiten und dass Jesus vielleicht irgendwie Macht gewinnt und dass sich das Evangelium durchsetzt, dass ganz Israel sich zu Gott bekehrt. Wir kennen die Hoffnung der Jünger nicht so genau, aber ich kann mir gut denken, dass sie sich so manches ausgemalt haben. Und hier sagt Jesus mit einem Mal Dinge, die ihnen klar machen, das ist alles nicht so. Es wird ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen. Ja, und Da finde ich so interessant, was Jesus hier den Jüngern mitgibt. Er sagt ganz am Anfang hier, habt keine Angst. Dieses Wort für Angst, man kann es auch anders ausdrücken, habt Zuversicht. Luther übersetzt hier, euer Herz erschrecke nicht. Das, was hier mit Erschrecken gemeint ist, oder der Ausdruck, euer Herz erschrecke nicht im Griechischen, ist genau das, was wir in Deutsch sagen würden mit, habt keine Angst. Es geht also um Zuversicht. Aber es soll keine billige Zuversicht sein, so ein Optimismus, der sagt, es wird doch alles gut. Es geht auch da nicht darum zu sagen, auch alles ist wunderbar, wir haben keine Probleme. Es geht also nicht um die Verneinung. Oder es geht auch nicht, da einfach billig zu sagen, ja, wir machen jetzt was, wir schaffen das schon oder so. Es geht hier um Zuversicht. Und dass die Welt Zuversicht braucht, sieht man auch daran, dass inzwischen schon Bücher zum Thema Zuversicht geschrieben werden. Ulrich Schnabel hat ein Buch geschrieben, das heißt Zuversicht, die Kraft der inneren Freiheit und warum sie heute nötiger ist denn je. Und ich finde so gut hieran, dass er Zuversicht beschreibt als die Kraft der inneren Freiheit. Und ich denke, darum geht es genau. Ja, dieses sich nicht erschrecken lassen ist ein Erschrecken, also den Ausdruck finden wir auch in anderen Stellen vom Neuen Testament. Gerade im Kapitel vorher, in Kapitel 13, Vers 21, sagt Jesus von sich selbst, mein Herz ist tief beunruhigt, als er daran denkt, dass er verraten wird und dass er leiden muss. Wir finden dies auch, als Zacharias im Tempel ist und der Engel ihm begegnet. Da wird es von Zacharias gesagt, sein Herz war erschrocken, er hatte Angst, als dieser Engel vor ihm stand. Wir finden es auch an der Stelle, wo die Weisen zu Herodes kommen und ihn nach dem neuen König fragen. Da erschrak das Herz von Herodes. Er hatte Angst, dass ihm sein Königtum, sein Königreich genommen wird, dass er seine Macht verliert. Und die Jünger erschraken, als sie Jesus auf dem Wasser gehen sahen. Da dachten sie, es ist ein Geist. Und da hinein sagt Jesus, nein, habt keine Angst. Erschreckt nicht, seid nicht so erschrocken. Es gibt ein Buch von Ortwin Renn, da beschreibt er das Risikoparadox. Er schreibt über Dinge, vor denen wir Angst haben. Und er sagt da zwei Dinge. Er sagt, dass wir eigentlich immer vor den falschen Sachen Angst haben. Er sagt, die Angst wird minimalisiert, da wo wir selber aktiv sind, wo wir die Kontrolle haben. Also wenn wir Auto fahren können, wenn wir irgendwas machen können, wenn wir aktiv sein können, dann denken wir, ach, es ist nicht so schlimm, das Risiko ist nicht so groß, ich habe ja hier was in der Hand. Aber es kann ganz anders sein. Und der zweite Faktor, der verursacht, dass wir Dinge nicht so ernst nehmen, hängt damit zusammen, dass das, was uns vertraut ist, wir minimalisieren, das, was uns unbekannt ist, dramatisieren wir. Also Dinge, mit denen wir täglich umgehen, da meinen wir, da ist kein Risiko, da brauchen wir keine Angst zu haben, aber was wir nicht kennen, da haben wir oft Angst vor. Und ich kenne das so ein bisschen, es gibt ja an jedem Ort, der einem vertraut ist, gibt es so schmale Gassen oder dunkle Ecken oder so. Und wenn wir da hergehen, dann macht uns das gar nichts, weil wir da wohnen, weil uns das bekannt ist und vertraut ist. Aber geht man in ein anderes Land, in eine andere Stadt und geht da durch genau so eine Ecke, da hat man ganz andere Gefühle, weil es einem unvertraut ist. Und deswegen haben wir da mehr Angst. Aber egal, wie das ist und in jeder Situation, wo Angst aufkommt, gibt Jesus uns etwas mit, wie wir dieser Angst begegnen können. Wir können uns ja nicht einfach so befehlen, ich will keine Angst mehr haben. Die Angst, die kommt, die ist da und wir müssen damit umgehen. Wir können da nicht uns einfach entschließen, nein, ich habe mit Angst nichts zu tun. Das ist eine Realität in unserem Leben. Und es hat mich fasziniert, was Jesus hier seinen Jüngern mitgibt, damit sie mit der Angst umgehen können, damit sie diese Angst bewältigen können. Das Erste, was er hier sagt, ist, ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auf mich. Luther übersetzt das, oder andere Übersetzungen auch sagen, glaubt an Gott und glaubt an mich. Das Wort, das hier benutzt wird, heißt im Griechischen Pisteuo. Und dieses Wort kann man oder dieses Wort beinhaltet beide Aspekte, Glauben und aber auch Vertrauen. Glauben im Deutsch hat mehr etwas damit zu tun, etwas anzuerkennen, etwas als wahr zu betrachten. Ich glaube, dass Gott lebt. Das ist eine Wahrheit, die ich annehme für mich. Aber das griechische Wort hat auch immer sehr viel mit einer Beziehung zu tun. Es geht nicht einfach nur darum zu sagen, ja, es ist wahr, dass Gott lebt, es ist wahr, dass Jesus für mich gestorben ist, sondern da liegt eine Beziehung mit drin. Zum Beispiel als in Lukas 8 wird uns berichtet von der Frau, die durch die Menge geht, um den Saum von Jesus' Gewand zu berühren. Sie war 12 Jahre lang krank, hatte einen Blutfluss und geht dann hin, drängt sich durch die Menge und berührt Jesus, das Gewand von Jesus. Und Jesus sagt zu ihr, dein Glaube hat dich geheilt. Was hat sie denn geglaubt? Was war das denn? Sie hat sich so auf Jesus verlassen. Sie hat gewusst, wenn ich ihn berühre, dann werde ich geheilt. Sie hat ihm vertraut. Das ist dieses Vertrauen, von dem gesprochen wird. Auch die kananäische Frau, als Jesus dort war, da ist sie hinter den Jüngern und hinter Jesus hergelaufen und hat Jesus angebettelt und angefleht, dass er ihre Tochter heilt. Und den Jüngern war das unangenehm. Sie wollten nicht diese Frau da bei sich haben und haben Jesus gesagt, schick sie weg. Und Jesus redet mit ihr und die Frau muss sich ein bisschen durchsetzen. Also Jesus sagt, ich bin ja nur zu Israel gekommen. Und dann haben wir das Gespräch, das Jesus mit der Frau hat. Und am Ende sagt Jesus zu ihr, du hast einen großen Glauben. Deine Tochter ist geheilt. Und da denke ich auch nicht, dass die Frau darüber nachgedacht hat, wer Jesus ist, ob er der Messias ist, was das für eine Person ist. Sondern sie hat einfach Jesus vertraut, dass er sie heilen wird. Das sehen wir auch, dass es um die Beziehung geht, um das Vertrauen. Und deswegen ist für mich dieser, was Jesus hier sagt, ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auf mich, ist für mich wie ein Anker, den Jesus dort den Jüngern gibt. Sie können sich auf diese Beziehung mit Jesus verlassen. Warum vertreibt solch ein Anker die Angst? Das Erste, was es tut, es lenkt den Blick weg von den Umständen. Die Umstände sind nicht das Letztliche. Die Umstände sind zwar da, aber sie haben nicht sie sind nicht das Entscheidende. Vielmehr entscheidend ist, dass Jesus da ist, dass er bei uns ist, dass er über allem steht. Wir können auf ihn schauen und das, was er gemacht hat und was er für uns getan hat. Das andere, was dieser Anker tut oder warum wir uns auf diesen Anker verlassen können, ist, Jesus sagt hier in diesem Kapitel 14, Vers 31, ich werde tun, was der Vater von mir will, damit die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe. Jesus hat mit seinem Leben und mit seinem Tod bewiesen, dass er verlässlich ist. Er hat das getan, was der Vater ihm aufgetragen hat. Er war da treu und er wird auch in allem anderen, was er gesagt hat und was er uns zuspricht, treu sein. Deswegen können wir uns auf ihn verlassen. Wir können uns auf seine Zusagen verlassen. In Römer 8 heißt es, ist Gott für uns, wer oder was kann gegen uns sein? Er hat seinen eigenen Sohn für uns hingegeben. Er wird damit uns auch alles geben, was wir brauchen. Darauf können wir uns verlassen. Das andere, was ich hier in diesem Text sehe, ist, im nächsten Vers steht, es gibt viele Wohnungen im Hause meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Also Jesus spricht hier von dem Haus seines Vaters, in dem viele Wohnungen sind. Das Wort für Wohnung kommt nur in diesem Vers vor im Neuen Testament. Aber als Verb kommt es auch in vielen anderen Versen noch vor. So zum Beispiel in Johannes 15, wo Jesus das Bild vom Weinstock benutzt. Und um die Beziehung zwischen ihm und seinem Vater und auch uns und ihm zu illustrieren. Und da sagt Jesus, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Und das ist genau dieses Wort. Oder auch als er die Jünger ausschickt, um in Israel zu evangelisieren, da sagt er zu ihnen, wenn ihr in eine Stadt kommt und, ihr in einem Haus aufgenommen werdet, dann bleibt dort. Das ist wieder genau das gleiche Wort. Es geht also durch Bleiben. Es geht um Bleiben. Das heißt, es geht um Beständigkeit. Und damit sagt es mir, dass diese Wohnung, die Bleibe, die Gott hier oder die Jesus für uns vorbereitet, etwas Beständiges ist. Ich muss keine Angst haben, dass sie durch irgendwelche Umstände mir genommen wird. Ich muss sie mir auch nicht erst erarbeiten, sondern Gott bereitet es vor. Sie ist da. Dieser Platz ist für mich da. Diese Wohnung, diese Bleibe ist da. Sie ist nicht von mir abhängig, sondern allein von dem, was Gott tut. Dann steht hier, es gibt viele Wohnungen, also da ist Platz für alle. Ich brauche keine Angst zu haben, dass andere mir da was wegnehmen. Gott weiß, wer alles in sein Reich kommt, wer alles dahin kommt, und er hat für mich persönlich einen Platz. Das finde ich sehr ermutigend und sehr schön. Das andere, was hier drin steht, ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Ja, ist der Platz denn nicht fertig? Ist da, muss da noch was gemacht werden? Matthäus 23, 34, da spricht Jesus von dem Reich Gottes, das seit der Erschaffung der Welt auf uns wartet. Was muss denn hier noch gemacht werden? Ich denke, Jesus hat es so gesagt, weil er wusste, dass er ja noch ans Kreuz gehen muss. In Johannes 1, 29, da bezeichnet Johannes Jesus als das Lamm der Welt, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Jesus musste erst noch am Kreuz sterben. Also geht es nicht darum, dass der Platz selbst noch vorbereitet werden muss, sondern der Weg dorthin. In Galater 3, Vers 13 spricht Paulus davon, dass Christus den Fluch des Gesetzes auf sich genommen hat, damit er nicht auf uns fällt. Und in 1. Korinther 15, da spricht Paulus, dass Jesus den Sieg über den Tod genommen hat. Dass er dem Tod die Macht genommen hat. Er hat den Sieg errungen, sodass wir nicht den ewigen Tod sterben. Und in Hebräer 10, Vers 20, da wird geschrieben, dass durch den Tod Jesu ein neuer Weg, ein lebendiger Weg durch den Vorhang für uns eröffnet wurde. Dadurch, dass Jesus gestorben ist, ist dieser Vorhang in die Gegenwart Gottes zerrissen und wir haben freien Zugang. Und das ist das, was Jesus vorbereitet hat. Er hat den Weg frei gemacht, dass wir zu dieser Wohnung, zu diesem Platz kommen können. Deswegen sagt er dann auch in Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist mit dem, was er getan hat, der Weg zu Gott, für uns zu Gott. Und er hat den Weg in diese Wohnung, die für uns immer da ist, die bleibt, hat er frei gemacht. Warum vertreibt aber nun der Gedanke einer Bleibe, der Gedanke einer festen Wohnung die Angst? Zum Ersten, es gibt mir Sicherheit. Es gibt mir eine Identität. Ich habe einen Bezugspunkt. Ich weiß, wohin ich gehöre. Auch wenn um mich herum vieles am Wanken ist und viel Unsicherheit da ist, weiß ich, wohin ich gehöre. Ich brauche mich nicht schutzlos zu fühlen, sondern ich weiß, dass Gott da ist, dass er mir einen festen Platz gegeben hat. Dann für mich ist das Ermutigende auch der Gedanke der Beständigkeit. Da dieser Ort, dieser Platz hängt nicht von irgendetwas ab, was ich in dieser Welt erfahre. Was Gott dort für mich getan hat, hängt nicht von Umständen ab oder von Dingen, die auf mich einstürmen, sondern das ist immer da, es ist beständig. Gott hat dafür gesorgt, dass dieser Platz, diese Bleibe für mich da ist. Das andere, was Jesus hier den Jüngern mitgibt, ist in Vers 3. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Jesus will uns in seiner Nähe haben. Der Platz, den Jesus da vorbereitet, der ist in seiner Nähe, in seiner Gegenwart. Hier steht, wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen. Wann ist denn dieses Kommen? Was meint Jesus damit? Manchmal könnte man meinen, vielleicht meint er damit seine zweite Wiederkunft auf diese Erde. Aber ich glaube nicht, dass das damit hier gemeint ist. Wann haben die Jünger denn Jesus wiedergesehen, nachdem er durch seinen Tod am Kreuz von ihnen gegangen ist? 3 Tage später. Sie haben ihn auf der Welt wieder gesehen. Und da ist Jesus wieder zu ihnen gekommen. In 1. Korinther 15, da hat Paulus eine ganze Liste von Leuten, denen Jesus erschienen ist. Petrus, den Frauen, einmal 500 Leuten auf einmal und vielen anderen auch einzeln. Da ist Jesus schon zu ihnen gekommen. Und auch hier in Kapitel 14, Vers 18 steht: Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich werde zu euch kommen. Dann gab es eine Zeit, wo Jesus in den Himmel aufgefahren ist, und danach hat er aber seinen Heiligen Geist geschickt. Und durch den Heiligen Geist ist Jesus jetzt bei uns. Also dieses, wenn er sagt, wenn alles bereit ist, werde ich kommen, ist nicht etwas, was in ferner Zukunft liegt, sondern jetzt ist er schon bei uns. Dadurch, dass der Heilige Geist in uns lebt, da ist Jesus bei uns. Da wird auch so der Gedanke der Trinität wieder deutlich. Jesus ist eins mit dem Vater und der Heilige Geist vertritt den Sohn. Hier etwas vorher in Kapitel 12, Vers 26 sagt Jesus auch: Also wer mein Jünger sein will, muss sich aufmachen und mir nachfolgen, denn mein Diener wird da sein, wo ich bin. Da wird ganz deutlich, dass Jesus uns in seiner Gegenwart haben will. Warum will er uns in seiner Gegenwart haben? Er möchte, dass wir von ihm lernen. In Matthäus 11, Vers 29, Vers 30 ist bekannt und wird sehr oft zitiert, dass Jesus uns Ruhe gibt für unsere Seelen. Da steht aber auch noch etwas Interessantes. Also nehmt auf euch mein Joch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Jesus will uns lehren, er will uns leiten und lehren. Und wir wissen auch, dass Jesus gesagt hat, wenn wir mit ihm leben, werden wir größere Dinge tun, als er getan hat. Die größeren Dinge sind die, den Willen des Vaters zu tun. Also Jesus ist bei uns, wir sind in seiner Nähe, er will uns in seiner Nähe haben. Er hat versprochen, dass er kommt und er ist auch tatsächlich wiedergekommen. Warum vertreibt es die Angst? Ich kann wissen, dass ich nicht allein bin. Ich muss nicht alleine meistern. Ich weiß, dass ich praktisch einen Coach an meiner Seite habe. Dass ich jemand habe, der immer da ist, der immer bei mir ist. Und da ist wichtig halt auch zu sehen, dass das, was wir um uns sehen, nicht die wirkliche Realität ist. Sondern es gibt eine Realität, die tiefer ist als das, was wir um uns herum sehen. Die geistliche Realität, dass Jesus bei uns ist und in uns lebt. Was ich auch da gut daran finde, ist, es hängt nicht davon ab, dass ich keine Fehler mache. Es hängt nicht davon ab, dass ich Dinge falsch mache oder dass mir was nicht gelingt. Es hängt nicht von mir ab, sondern Jesus ist da, er hat es versprochen und er möchte mich in seine Gemeinschaft mit hineinziehen. Und das ist unabhängig von dem, von meiner Performance oder es muss mir nicht alles gelingen, ich muss nicht perfekt sein. Jesus ist da und er will mich in seiner Gegenwart haben. Und ich finde das so schön, dass in 1. Petrus, da sagt Petrus ja, 1. Petrus 2, Vers 25, ihr seid zu eurem Hirten zurückgekehrt, dem Beschützer eurer Seelen. Und diesen Ausdruck, den finde ich sehr schön und sehr, der berührt mich einfach so, weil es gerade Petrus sagt. Wir wissen ja, dass Petrus Jesus verleugnet hat. Nicht nur, er ist nicht einfach nur weggegangen wie die anderen Jünger, sondern er hat aktiv gesagt, ich kenne diesen Mann nicht. Er hat gesagt, ich habe mit dem nichts zu tun. Und er hat aber erlebt, dass Jesus ihn zurückgeholt hat, dass Jesus ihn wieder in die Gemeinschaft mit sich, er hat ihm vergeben, er hat ihn wieder zurückgeholt in die Gemeinschaft mit sich. Und da sagt Petrus, da nennt Petrus jetzt den Beschützer unserer Seelen. Und das tut Gott wirklich. Er beschützt uns, er geht mit uns, er will, dass wir in seiner Nähe, in seiner Gegenwart bleiben. Ja, um nochmal darauf zurückzukommen, Ulrich Schnabel hat dieses Buch geschrieben über die innere Freiheit. Und er beschreibt dort auch Personen, die etwas geschafft haben gegen widrige Umstände. Und das ist schon beeindruckend, das zu lesen. Aber er erklärt nicht, wie man diese innere Freiheit bekommt. Er kann nicht sagen, wo man da hinkommt, dass man unabhängig von äußeren Umständen trotzdem mit Zuversicht lebt und auch sein Leben angehen kann und einfach die Dinge tut, die vor einem liegen. Und dass man mit Mut und Hoffnung und Zuversicht lebt. Und ich denke, diese innere Freiheit kriegen wir durch unsere Beziehung mit Jesus. Und wenn wir an diese drei Dinge denken, den Anker, die Bleibe, die wir haben und den Coach, der an unserer Seite ist, dann haben wir praktisch ein ABC gegen die Angst. Und deshalb können wir aktiv unser Leben gestalten und in dieser Welt tätig sein. Václav Havel hat einmal gesagt, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern es ist die Gewissheit, dass etwas Sinn macht, egal wie es ausgeht. Und ich denke, das kann man auch für Zuversicht sagen. Wir haben eine Zuversicht, nicht weil wir wissen, dass alles gut ausgeht, sondern weil wir wissen, dass es Sinn macht, egal wie es ausgeht. Und ich denke, dass Jesus diese Sachen den Jüngern mitgeben wollte als Ermutigung für die Zeit, die vor ihnen lag, die Zeit der Dunkelheit und der Trennung von Jesus. Und dass der Anker, den wir haben, die Bleibe und den Coach Jesus an unserer Seite, dass wir damit auch Situationen der Angst meistern können und damit in die Zukunft gehen können. Das hat mich ermutigt und ich wünsche, dass euch das auch ermutigt. Amen.